Hallo Leute, wir begrüßen euch heute wieder zu unserem Podcast. Hier ist der Sean und hier ist der Joe. Und heute ist es etwas ganz Besonderes, denn wir haben heute zum ersten Mal auch einen Gast bei uns. Und den möchte ich auch ganz herzlich begrüßen. Und zwar ist das der Marc. Aber erstmal hallo an Sean.
Einen wunderschönen guten Abend. Und ich habe mal gehört, Gast ist König. Das heißt, wir sollten eigentlich Marc ganz am Anfang begrüßen. Na, jetzt halt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Wir sagen es einfach so. Hallo Marc.
Ja, das Beste kommt zum Schluss. Ja, und jetzt ist es soweit. Hier kommt das Beste.
Super, danke sehr. Ja, hallo an alle Zuhörer. Mein Name ist Marc vom Channel Official Ventor. Soll ich mich einfach kurz vorstellen jetzt? Dann hätten wir das schon hinter uns sozusagen.
Ja, aber bitte.
Super. Ich bin Systemadministrator mit Schwerpunkt Linux und Unix und wollte heute mal im Groben über erstens die Arbeitsmarktsituation berichten, über generell meinen Alltag als Systemadministrator und über die LPG 1, die ich letztens geschafft habe, beziehungsweise die ich letztens erworben habe. Und ich dachte, das könnte einige Zuhörer hier interessieren. Deswegen habe ich einfach mal den John angeschrieben und habe gefragt, ja, hey, meinst du, das ist was? Und wollte euch heute etwas mal was berichten vom beruflichen Alltag als Systemadministrator für die Leute, die das vielleicht auch mal werden wollen und wollten so ein paar Fragen klären, wie man da hinkommt, was für Gehalt gibt es, wie ist mein Arbeitsalltag und so weiter und so fort. Und natürlich alles auf Linux und Unix fokussiert, wie immer. Und das zu mir.
Sag gerne doch mal deinen Namen von deinem Kanal. Also du kannst auch buchstabieren, damit die Leute dich finden.
Ja, das ist, du hast recht, das muss man wirklich buchstabieren, da der Name ohne das Official davor schon vergeben war. Und zwar ist der Kanalname Official Ventor. Das wird geschrieben wie das englische Official, also Offizial mit C und dann Ventor mit Ventor. Und da gibt es, sehr sporadisch Videos über Linux und Unix und mal eine Distro-Review oder sonst was. Also, wie gesagt, keine regelmäßigen Videos erwarten, weil ich eben, ich müsste mir dafür mehr Zeit nehmen, aber die habe ich momentan nicht. Und das nur nebenbei, falls man da noch mehr erfahren will. Und auch auf Twitter sieht man ziemlich einen Alltag meines Jobs. Also da poste ich hier und wieder mal ein Bild, wenn wir Switche austauschen, aber da kommen wir später zu. Und ist vielleicht auch ganz interessant, das nur dazu.
Ja, wir packen deine Links natürlich sehr, sehr gerne in die Videobeschreibung. Ja, genau, aber...
Vielen Dank.
Nö, wir haben zu danken. ich denke, viel, viel Dank für deine kleine Vorstellung. Jetzt weiß ich auch, mit wem ich da gegenüber quasi rede. Haben wir noch groß was am Anfang zu sagen, Joe?
Ja, eigentlich nicht, denn wie gesagt, unser Gast ist heute unser Zentrum. Und von daher wollen wir von unserem Gast einfach mal wissen, von Marc, also was er so tut und was er da für Erfahrungen gemacht hat. Ich denke, das könnte euch da draußen auch interessieren. Vielleicht trägt sich der eine oder andere sogar mit dem Gedanken, was Ähnliches zu machen. Und dann ist hier sicherlich eine Informationsquelle, die sehr wertvoll ist. Möglicherweise ist es auch ganz sinnvoll, wenn ihr nach diesem ganzen Podcast, der ja wieder gepostet wird und hochgeladen wird, dann könnt ihr vielleicht ja auch Fragen stellen. Und ich vermute mal, der Marc wird vielleicht auch antworten.
Aber natürlich.
Vielleicht.
Aber natürlich. Selbstverständlich, gerne.
Aber ist eigentlich alles vertraglich abgesichert, von daher musst du eigentlich.
Stimmt, Mist, scheiße, durfte ich ja nicht erwähnen.
Kommst du nicht raus.
Ja, aber das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, Jean.
Ja, Jean.
Du darfst jetzt nicht sagen, dass das alles kommerziell ist.
Jetzt habe ich den Vertrag gebrochen, selber, Mann, okay.
Ja, du fliegst raus. So,
Vertragsstrafe.
Okay. Strafe. Ja, macht's gut euch. kommen wir doch einfach mal zur ersten Frage. Was hat dich denn am Ende oder am Anfang, beziehungsweise motiviert, eigentlich so in die Richtung einzuschlagen, beziehungsweise wie kamst du darauf? Also in Richtung Systemadministrator mit Fokus auf Unix, Linux.
Also man muss damit anfangen, dass ich ja noch relativ jung bin. Ich habe es vorhin nicht erwähnt, ich bin noch 20 Jahre jung, also ja, bin noch nicht so lange auf der Welt und bin von der Generation, die natürlich mit Computern und so weiter aufgewachsen ist. Ich bin zwar nicht im Smartphone-Alter aufgewachsen, aber eben mit Computern. Und deswegen habe, glaube ich, einen anderen Bezug dazu als mancher, der älter ist als ich. Jedenfalls habe ich gemerkt, schon in der Schule, dass mir das komplett Spaß macht, dass ich mit dem Computer umgehe und mal auch über den Tellerrand hinausgucke, indem ich sage, hey, ich spiele gerade ein Spiel, wie funktioniert das eigentlich alles? Ja? Wie kann ich mit meinen Freunden reden? Wie funktioniert das technisch überhaupt, dass ich mit denen reden kann und gleichzeitig spielen kann? Wie erzeugt diese Kiste diese Pixel? Weißt du, so simple Fragen habe ich mir gestellt. Und dann habe ich mal geschaut, was sich da beruflich vielleicht anbietet. Man muss dazu sagen, ich wusste immer, was ich werden will. Das hat sich zwar verändert. Ich wollte mal, keine Ahnung, Fluglotse werden, Pilot, Polizist, der typische Jungstraum. Polizist werden, war auch mit dabei. Aber letztendlich ist es dann geworden, dass ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker machen wollte. Habe mich dann beworben nach der Realschule, also nach der 10. Klasse, beziehungsweise während der 10. Klasse beworben. Und auch habe mich dann beworben und wurden angenommen. Und, ja, bis jetzt habe ich es keinen Tag bereut. Und das Schöne ist einfach auch, dass es eine Verbindung zwischen Hobby und Beruf ist. Mir hat meine Mutter früher immer als Anekdote hat sie mir gesagt, such dir was raus, also such dir einen Job raus, der dir Spaß macht, weil du machst das im Zweifel dein Leben lang. Also im Zweifel natürlich nur, ne? Aber im Grunde machst du es dein Leben lang und es hilft einfach ungemein, wenn dir das einfach Spaß macht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ja, dann war die Idee oder war es einfach klar, dass ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration machen möchte und beworben. Und es lief anscheinend und jetzt bin ich ausgebildeter Fachinformatiker. Und wie gesagt, liebe es eigentlich. Also ich bin, das Tolle ist halt, wenn ich auf der Arbeit bin, dann ist es für mich weniger Arbeit, also es ist mehr Hobby. Ja, ich werde dafür bezahlt, dass ich mein Hobby mache. Das ist genial. Und ja, deswegen bin ich halt darauf gekommen, einfach geguckt, wie funktioniert das eigentlich, wie kann ich das lernen? Und ja, so bin ich dann halt eben auf den Job gekommen.
Cool. Ganz kurze Frage hätte ich dann nochmal.
Ja.
Was für einen Schulabschluss hast du am Ende gemacht?
Ich habe
Kannst du?
die Realschule abgeschlossen in der 10. Klasse. Ich glaube, das heißt Fachoberschulreife. Ja, ich glaube, so heißt es. Und das reicht in den meisten Fällen auch aus. Also ich wusste von Anfang an, dass ich nicht studieren möchte, weil jetzt kommt etwas, was viele Leute immer sagen, hä, das geht doch gar nicht. Aber ich mag kein Mathe. Ich hasse Mathe über alles. Und empfinde dabei gar keinen Spaß, irgendwelche komplizierten Berechnungen zu machen. Deswegen habe ich gedacht, ein Informatikstudium, das ist es für mich nicht. Weil ich von den ein oder anderen Leuten, die ich dann mal gefragt hatte, nachdem man, ne, so 9., 10. Klasse, überlegt man sich ja, das wird ja konkret, ne? Und dann fragt man halt auch mal die Leute. Und die haben mal alle gesagt, das ist höhere Mathematik quasi. Ich meine, du kannst das am besten wissen. Ich meine, du tust das ja gerade.
Leider.
Und echt? Bist du nicht zufrieden?
Doch, aber außer mit Mathe.
Ja, genau. Und ich
Wirklich.
finde das wirklich zum Kotzen. Ich hasse Mathe über alles. Und ich liebe trotzdem Computer. Also damit umzugehen und so, das macht mega Spaß. Und im beruflichen Alltag kann ich auch gleich noch erwähnen, da brauche ich so gut wie kein Mathe. Also dieser Zusammenhang zwischen Mathematik und Systemadministration zumindest, ich meine jetzt nicht Programmieren, der ist quasi nicht da. Und deswegen habe ich gesagt, nee, Studium ist nichts für mich und bin ich auch gar kein Typ für. Ich hatte auch einfach keine Lust mehr nach den 10 Jahren Schule. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt einfach, worauf ich Lust habe. Und es war wirklich einfach super, auch weil ich Probleme hatte in der Schule mit den Gleichaltrigen. Ich war immer mehr fixiert auf Leute, die älter sind, mit denen ich mich besser unterhalten kann und so weiter. Und seitdem ich dann eben mit erwachsenen Leuten in der Ausbildung dann gearbeitet habe, mir ging es einfach so viel besser. Und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe.
Cool.
Das hört sich echt total an, von der Leidenschaft zum Beruf. Also sozusagen,
Genau.
wenn du jetzt eine erste Rückschau hältst, ich meine, du machst es ja noch nicht so lange, aber würdest du sagen, dass deine Erwartungen, die man ja so hat, bevor man sowas ins Auge fasst, jetzt im Beruf auch tatsächlich erfüllt worden sind? Oder ist irgendetwas gänzlich anders, als du das erwartet hast?
Es ist tatsächlich so, dass ich, also man muss dazu sagen, mit dem Ausbildungsberuf Fachinformatiker, Systemintegration kann man noch viel mehr machen als nur als nur in Anführungsstrichen Systemadministrator werden. Es gibt in der Ausbildung einen ganz großen Anteil auch an Wirtschaft und Projektmanagement. Das heißt, du kannst auch später, keine Ahnung, Projektleiter werden oder Consultant. Es gibt so viele Möglichkeiten auch der beruflichen Weiterbildung nach der Ausbildung. Aber ich wusste immer, also beziehungsweise ich war ein paar Monate in der Ausbildung und habe ich gedacht, boah, meine Kollegen, diese im Beruf angekommene Systemadministratoren, zu denen schaue ich irgendwie auf, weil ich das cool finde. Mir macht das mega Spaß, Sachen zu administrieren und neue Systeme einzuführen und ja, keine Ahnung, die am Laufen zu halten einfach und der Ansprechpartner zu sein für infrastrukturelle Fragen, nenne ich es jetzt mal. Und dann, wie du vorhin erwähnt hattest, es ist wirklich dann von dieser Leidenschaft zum Beruf geworden. Und das war echt bisher eines der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich das machen konnte.
Hört sich super an. Ja,
absolut, toll, toll.
Ich hoffe, dass das auch so bleibt in Zukunft.
Ja, nö, also du klingst doch in der Hinsicht sehr euphoristisch, im Gegensatz zu mir mit meinem Informatikstudium, mit Matheanteil, der, er ist schon relativ hoch, muss man ja sagen. Und es ist auch, es wird jetzt auch richtig theoretisch und so weiter.
Oh,
so
die, ich könnte kotzen bei sowas.
Ja, habe ich auch so gefühlt. So die praktischen Sachen, also so wirklich richtig programmieren, sind so langsam vorbei, geht immer in die theoretische Richtung und so weiter. Und das wird jetzt dieses Semester wirklich trocken. Bin ich mal gespannt, aber du hörst dich da wirklich euphoristischer an. Finde ich cool. Ja, also du hast dann am Ende deine Ausbildung fertig gemacht und bist du dann immer noch in dem Betrieb jetzt, wo du deine Ausbildung gelernt hast oder bist du mittlerweile in einer anderen Firma?
Also ich muss noch was ganz kurz zu dem Studium sagen. Ich habe das auch, weil du eben erwähnt hast, dass es sehr theoretisch wird und das habe ich halt auch vorher erfahren und dann habe ich gesagt, nee, du bist ein Praktiker, du bist zufrieden, wenn du auf dem Terminal rumhacken kannst, ja, dann lohnt sich das nicht, diesen ganzen theoretischen Stuff zu lernen und dann habe ich gesagt, nee, also Studium ist gar nichts für mich und interessiert mich auch wirklich, ich muss ehrlich sagen, null. Auch Hardware zum Beispiel, Hardware so interessiert mich eigentlich erst, wenn man sie zusammengebaut hat und anmachen kann, weil ich habe einen Kumpel von mir, der macht jetzt die gleiche Ausbildung und der ist mega der Hardware-Fanatiker, den kannst du fragen, was ist aktuell die beste Preis-Leistungs-Grafikkarte und so, das interessiert mich alles nicht. Also klar, ein gewisses Interesse musst du halt zeigen, weil du eben auch zum Job gehört ja auch, dass du, keine Ahnung, Server richtig konfigurierst, wenn du einen bestellst oder so, dass ne, die Hardware-Anforderungen richtig sind, eingehalten werden. Jedenfalls, die zur Frage, ob ich noch im Betrieb bin, genau. Ich habe meine Ausbildung bei einer Bundesbehörde gemacht und deswegen als kleiner Disclaimer, wenn ich gleich Sachen aus meinem Arbeitsleben erzähle, das sind alles, ich kann nur aus dem öffentlichen Dienst bisher berichten. Die es nicht wissen, das ist ja ein wenig anders, kann man sagen, als in der freien Wirtschaft, weil eine Behörde kann kein Geld verlieren, wenn ein System ausfällt und das ist bei einem Zahlungsanbieter zum Beispiel, ja, wenn bei Mastercard irgendwelche Server ausfallen, die für die Zahlungsverarbeitung ausfallen, dann ist das ein Riesendesaster und weil eben dieses Unternehmen gerade Geld verliert, jede Sekunde und bei einer Behörde ist das einfach anders. Ich möchte nicht sagen, dass also Behörden stehen vor den gleichen IT-technischen Herausforderungen wie normale Firmen sozusagen, von daher macht es das nicht weniger spannend. Und wie gesagt, aktuell habe ich meine Ausbildung bei der Bundesbehörde gemacht und war also auf Bundesebene beschäftigt und jetzt bin ich beim Land angestellt. Ich war ungefähr ein Jahr, also ich war eigentlich genau ein Jahr nach der Ausbildung noch als Linux- und Solaris-Administrator beschäftigt bei dieser Behörde und arbeite jetzt an einer Hochschule und habe das unter anderem aufgrund von finanziellen Dingen bin ich gewechselt, kann man so sagen. Und ich bereue den Wechsel bisher auch nicht und bin sehr zufrieden momentan mit der aktuellen Situation. Ich kann aber gleich zu meinem Arbeitgeber noch ein bisschen was erzählen, weil das ein ziemlich interessantes Umfeld ist, weswegen ich eben auch so zufrieden bin. Aber da kommen wir ja gleich mal zu.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Joe, hast du da noch groß jetzt erstmal was zu fragen zum Werdegang so ein bisschen?
Also zum Werdegang jetzt nicht. Also was mich da noch interessieren würde, aber darauf kommst du ja sicherlich noch, was du eigentlich tust. Also das wird die Leute interessieren, du oder wie dein Tag so aussieht. Wann fängst du an, wann hörst du auf und was machst du in der Zeit?
Ja, gerne. Dann erkläre ich das jetzt einfach mal. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, aber mal schauen. Ja, was mache ich eigentlich? Ich bin einer, man muss dazu sagen, ich arbeite, da wo ich arbeite, haben wir eine Gleitzeitregelung. Das heißt, wir dürfen von 6 bis 22 Uhr, glaube ich, dürfen wir unsere Arbeitszeit regeln, wie wir möchten. Das heißt, du hast eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden und du darfst sie halt in dieser Zeit, innerhalb dieses Zeitrahmens legen, wie du willst. Ich könnte also um 10 Uhr erst anfangen und muss dann aber um 18 Uhr könnte ich dann gehen oder halt eben Überstunden machen. Ich bin einer, der gerne früh aufsteht und dann auch früh am Nachmittag wieder gehen kann. Ich bekomme immer, ist ganz lustig, ich bekomme immer die krassesten Blicke zugeworfen, wenn ich um 15:30 Uhr sage, jo, ich bin da mal weg. Weil die dann denken, wie macht er das eigentlich? Aber meine Kollegen kommen meistens erst so gegen 10, 9 Uhr und da hätte ich gar keinen Bock drauf, weil dann das muss ich bis 18 Uhr auf der Arbeit bleiben, was für mich die absolute Hölle ist. Ich bin da ganz froh, dass ich so früh anfangen kann. Also ich fange meistens gegen 6:45, 6:30, so um den Dreh fange ich an. Und das Schöne ist auch, dass du dann Ruhe hast. Also da sind echt kaum Leute da, beziehungsweise nahezu gar keiner. Was sich auch dazu anbietet, dass man mal Downtimes vielleicht mal nicht ankündigt, sondern einfach macht, weil da noch keiner da ist. Also kann sich auch keiner beschweren, dass irgendwas nicht läuft, wenn man mal was patchen muss oder so.
Das ist gut.
Ja, ich fange an und ja.
Darf ich dich kurz mal unterbrechen?
Natürlich,
Also
natürlich.
wir müssen immer drauf schauen, weil wir ja vielleicht Zuhörer haben, die mit der ganzen Sache gar nicht bewandert sind. Also du sagst jetzt Downtime und so weiter, das ist uns allen klar, was das ist, aber vielleicht könntest solche Dinge auch immer ganz kurz
Natürlich.
umreißen, was das eigentlich ist, weil da hören Leute zu, die haben überhaupt keine Ahnung, was da so passiert.
Ja, na klar, okay. Da musst du mir nur Bescheid geben, wenn ich das machen soll, weil ich merke das, glaube ich, nicht mehr, wenn ich über Sachen so rede. Und dass da der ein oder andere Fachbegriff durchkommt, den ich gar nicht, weißt du, den ich nicht erkläre. Jedenfalls Downtime. Okay, dann erkläre ich kurz Downtime. Naja, ein Dienst beispielsweise. Oh, wie fange ich jetzt an? Also Google zum Beispiel ist ja eine Webseite und die sollen ja eigentlich 24/7 erreichbar sein. Sind sie nicht, weil das geht nicht, das kriegt man technisch nicht hin, dass sie wirklich 24/7 erreichbar sind. Also ich meine jetzt über das Jahr verteilt. Und das heißt, Downtime ist einfach nur die Zeit, wenn dieser Dienst nicht erreichbar ist. Das heißt, oder zum Beispiel angenommen im Unternehmen eine Personaldatenbank. In der Zeit könnten die Mitarbeiter eben nicht das Personal administrieren. Ja? Sie könnten keine Adressänderung machen oder sonst was in die Datenbank einpflegen, weil die Datenbank eben nicht erreichbar ist in dieser
Genau.
Zeit.
Also ist quasi kurz offline und
Genau.
wenn alles funktioniert, wahrscheinlich in 5 Minuten wieder da, aber.
Genau, im besten Fall sind Downtimes angekündigt und funktionieren auch. Also das Wartungsfenster, man muss dazu sagen, es gibt auch eine Risk-Time, das kann man also auch, wenn man einen Dienst wartet, kann man das auch angeben. Eine Risk-Time ist halt, in dieser Zeit kann etwas passieren, das heißt, es kann down gehen, muss aber nicht. Meistens wird das in der Kombination gemacht, dass es eine Risk-Time erst gibt und dann eine Downtime und dann wieder eine Risk-Time, weil angenommen, du machst eine Änderung und du weißt noch nicht, ob es wirklich, wirklich, wirklich funktioniert, dann ist die Risk-Time dafür da, dich abzusichern, hey, es kann also doch noch ausfallen, ne? Das nur zur Erklärung der Begriffe Downtime und Risk-Time, die ich vielleicht jetzt das eine oder andere nochmal erwähnen werde. Dann würde ich jetzt nochmal zurückkommen auf meinen Arbeitsalltag. Genau, das gestaltet sich relativ unterschiedlich. Ich arbeite jetzt in einem relativ kleinen Team. Wir machen also nahezu, eigentlich macht fast jeder alles. Was meine ich damit? Ganz einfach, ich muss das Netzwerk, Entschuldigung, das Netzwerk administrieren und eben auch Systemadministration betreiben. Das bedeutet, das Netzwerk ist, darin ist inbegriffen WLAN-Router, haben wir noch Switche, Firewalls. Ja, das muss alles ja betrieben werden, konfiguriert werden und durchaus auch verändert werden, wenn es infrastrukturelle Änderungen gibt, wenn man was Neues aufbaut, ein neues System. Aber eigentlich bin ich für alles, was IT-technisch momentan bei uns im Hause steht, dafür bin ich verantwortlich. Das heißt, ich muss darauf achten, dass die Dinge laufen und wenn etwas nicht läuft, dann muss das eben behoben werden, um es ganz simpel zu erklären. Auch das Schlimmste ist immer, wenn das Internet nicht verfügbar ist. dann drehen die Leute komplett am Rad und stehen mit Mistgabeln vor deinem Büro. Warum denn das Internet nicht gehen würde und ich kann jetzt meine Pause gar nicht genießen, weil ich kann ja kein YouTube gucken oder so.
Das also, sind die Probleme, die man hat. Okay. Ne?
Also da kann ich auch gleich noch was zu sagen zum Thema Verantwortung. Wobei kann ich auch jetzt eigentlich. Als Administrator hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Und meiner ersten Arbeitsstelle durfte ich an einer Datenbank arbeiten, beziehungsweise an einem Betrieb einer Datenbank arbeiten, die durchaus sehr wichtig war, auch für bundesweite, es ist eine bundesweite Dienstleistung, mit einer riesen Datenbank, 150 Terabyte ist die groß, alleine die Datenbank nur. und wenn die down war, ja, und du kommst morgens rein, die ist down, dann war natürlich erstmal Panik. Weil das darf ja nicht passieren. Es darf eigentlich nicht passieren. Und das sind diese Momente, wo du dir denkst, eigentlich diese Verantwortung, die du hast als Admin, die ist nicht immer schön. Also ich bin gerne der Ansprechpartner und gerne, es hat immer zwei Seiten. Ne? Also es gibt Situationen, da liebe ich das, dass ich eben verantwortlich bin für das alles und dass ich selber Entscheidungen treffen darf. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich mir denke, da hättest du am liebsten jetzt gerne einen, dem du das sagen könntest, weißt du, kümmere dich mal darum. Aber du bist ja kümmern muss, weißt du. Das ist der einzige Nachteil, wo wir vorhin auch drüber gesprochen hatten, das ist der einzige Nachteil, den ich erwähnen würde zu meinem Job, dass du eben diese Verantwortung hast.
Bist du alleine dafür zuständig oder hast du Kollegen, die das Gleiche machen?
Ich habe momentan zwei andere Kollegen, die in etwa das Gleiche machen. Dadurch eben, dass wir so ein kleines Team sind, machen wir eben, jeder macht eigentlich alles. Also wir haben aber trotzdem unsere Spezialgebiete. Ich kann halt auch Netzwerke aufbauen und Switche konfigurieren und hast du nicht und Firewalls konfigurieren. Aber mein täglich Brot ist eigentlich Linux. Ja? Also wirklich alles von neuen Systemen aufsetzen, Webserver konfigurieren, Dienste, also allgemein Dienste konfigurieren und verfügbar stellen, absichern, Betriebssystem-Hardening machen, also das möglichst bare-bones, also möglichst, wie erkläre ich das denn jetzt, was ist denn bare-bones?
Bare-bones sind quasi solche, das sind doch solche Raspberry Pi-Dinger eigentlich, oder? Solche kleinen.
Ja, ich meine jetzt mehr softwaremäßig, also dass du möglichst wenig Dienste hast, die beispielsweise listen, also die, möglichst wenig Sockets, die auf sind zum Beispiel, also das ist möglich einfach nur aufs Nötigste reduziert. Das ist Hardening, Betriebssystem Hardening und möglichst sicher machen. Also das ist so mein täglicher Job und natürlich das alles aktuell halten. Das heißt, wenn Patches rauskommen, musst du dir die Patchnotes durchlesen. Du musst dir bewusst sein, wenn du jetzt updatest, was alles passieren kann und weil es eben auch Einschränkungen haben kann, wenn du im Produktivsystem mal eben updatest und danach startet dein Apache-Webserver nicht mehr. Ja, was machst du dann?
Habt ihr in der Hinsicht dann auch viele Backups? Also wo man jetzt sagen könnte, okay, ich mache ein Update, wenn es jetzt aber wirklich gar nicht hinhauen sollte, dass man auf jeden Fall noch auf ein Backup von vor 2 Stunden oder sowas zugreifen kann, was man im Idealfall gemacht hat? Oder stehst du dann da und denkst dir so, ja, ihr könnt gerade kein YouTube schauen.
Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Immer wenn du eine Konfigurationsänderung machst, dann sicherst du dir die Datei. Ich mache das immer gerne und packe die mir schnell ins /temp-Verzeichnis und dann habe ich wenigstens ein Notfall-Backup. Und die Daten an sich werden auf einen Bandroboter gebackupt bei uns. Also da hast du wirklich Tape-Libraries, richtige Tapes, wie man es früher kennt, aber heißen heutzutage LTO-Tapes, die dann 3 Terabyte Speicher haben ungefähr und da kannst du dann deine Daten drauf auf Langzeitsicherung sichern. Und natürlich, wenn du spontan mal ein Backup machst, dann schiebst du es mal eben kurz auf deinen Storage-Server und dann hast du eben da eine Notkopie. Also ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, gut, dass du es ansprichst, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dass man vorher das Betriebssystem mal in etwa backupt, bevor man natürlich ein größeres Update macht. Auf jeden Fall.
Ja, cool.
Weil man muss auch dazu sagen, wenn du von einem Produktivsystem, was wirklich, wirklich wichtig ist, wie beispielsweise eine große Datenbank, da habe ich jetzt die meiste Erfahrung mit einer richtig großen Datenbank, dann wird das angekündigt mit einer Risk-Time und Downtime. Und dann hast du eben ein Zeitfenster, in dem du dich darum kümmern musst. Und du musst halt in diesem Zeitfenster möglichst alle Probleme lösen und das genug testen und dann wieder freigeben. Also so ein Update, ich würde niemals auf unseren produktiven Mail-Server gehen und dann eben Yum-Update machen, ja, das macht man nicht. Zumindest ich persönlich würde es nicht tun und meine Kollegen auch nicht, weil wir ganz genau wissen, wenn wir mal eben Yum-Update machen und unsere 1000 User dann auf einmal nicht mehr auf ihr Mail-Konto zugreifen können, dann ist das blöd. Und dann steigen die alle auf die Barrikaden, weil Mail ist eigentlich mit das Wichtigste, was du überhaupt innerhalb eines Unternehmens hast. Also ein Mail-Server ist todeswichtig.
Also mit anderen Worten, du machst deine Sache gut, wenn niemand merkt, dass du da bist.
Richtig, richtig. Da gibt es auch so eine kleine Anekdote. Da kommt ein Boss kommt zu den Sys-Admins und sagt, es läuft doch alles, wieso bezahle ich euch überhaupt? Ja? Und dann steht alles, und dann kommt er auch rein und sagt, es läuft nichts, wieso bezahle ich euch überhaupt? Also das ist so, du hast recht, einen stillen Admin, den man so gut wie nie sieht, ja, der ist meistens ein guter Admin. Also du solltest von ihm nur lesen, wenn er Downtimes ankündigt und sagt, es ist wieder da, das System, weißt du?
Also das ist so dein Standardding.
Sieht man dich häufig?
Ja?
Sieht man dich häufig?
Also da wir eben, ich muss es nochmal erwähnen, da wir eben so klein sind, das ist nicht immer so, mache ich auch so ein bisschen User-Support mit, von daher sehe ich die Leute zwangsweise. Aber ich würde sagen, wir machen eigentlich einen ganz guten Job, auch wenn Selbstlob natürlich stinkt. Aber doch, ich glaube, es ist okay. Also wir haben eine ganz gute Uptime so im Durchschnitt und auch wenig ungeplante Sachen.
Wobei, das wollte ich gerade fragen. Also wie oft passiert es, dass wirklich etwas brennt, also womit du am Morgen noch gar nicht rechnen konntest? Also nicht dieser Standardverlauf des Tages, sondern wo plötzlich etwas passiert, wo du sagst, oh, jetzt müssen wir aber schnell ran.
Das ist heute passiert. Ich komme heute morgens ins Büro rein und wundere mich, warum unsere große Nextcloud-Instanz nicht mehr läuft. Was ist denn da los? Aha, ich gehe auf den Datenbank-Server und sehe, das MySQL-Verzeichnis, also Valib MySQL, ist vollgelaufen. Blöd, das Filesystem ist voll. Ergo, der MySQL-Daemon hat sich verabschiedet und macht nicht mehr viel. Und dann habe ich gesehen, dann ist man natürlich erstmal, also meine erste Reaktion ist immer, scheiße, ich wollte eigentlich einen ruhigen Morgen haben. Und dann sowas, weißt du? Und dann sehe ich, dass seit 4.30 Uhr nichts mehr läuft, ja. Mein erster Gedanke, wie gesagt, ist dann immer, es hätte so schön sein können heute Morgen, gemütlich einen Kaffee trinken, aber nein, ist nicht. Und dann musst du dich halt eigentlich direkt darum kümmern, weil spätestens in einer Stunde später kommen dann die ersten Leute, das ist halt der Vorteil, wenn ich so früh anfange, spätestens eine Stunde später kommen dann die ersten Leute und wundern sich, warum mein Nextcloud oder diverse andere Systeme, die da auch dran gehen, Nextcloud ist nur ein Beispieldienst, nicht gehen. Ja, und dann geht es erstmal auf Fehlersuche. Und das ist für manche Leute das Interessanteste an dem Job, richtig Fehlersuche zu betreiben. Für mich ist es nur in manchen Situationen so, weil es halt eben auch Fehler gibt, die nicht sofort dir ins Auge springen. Und wo du dir denkst, woran kann das denn jetzt noch liegen? Ich habe alles gecheckt, bla bla bla. Da ist vielleicht meine fehlende Berufserfahrung noch ein Punkt. Ich habe ja jetzt noch nicht so viel Berufserfahrung. Ich muss noch viel lernen, das gebe ich ganz offen zu. Das heißt, es würde wahrscheinlich mit den Jahren einfach besser werden. Aber heute ging's. Also heute Morgen habe ich dann sofort den Fehler erkannt mit dem vollen Filesystem. Hab das dann bereinigt. Es lag daran, dass die MySQL macht ja, wenn man es einstellt, Binary Logs. Das heißt, es schreibt jede Transaktion mit, also Veränderungen einer Datenbank. Und da hat eine PHP-Application von uns, hat da Mist gebaut und hat über 100 Millionen Einträge gemacht die Nacht. Und damit ist dann die Datenbank quasi vollgelaufen und das war's dann. Das hat sich dann alles verabschiedet. Im Fall habe ich den Fehler dann beseitigt und eine halbe Stunde später lief wieder alles. Gut. Also das war jetzt der Idealfall. Okay. Wir hatten auch schon Netzwerkausfälle, wo wir drei Kollegen, also unsere gebündelte Erfahrung auch nichts gebracht hat und wir trotzdem 6 Stunden lang den Fehler gesucht haben. Und während dieser Zeit war nur die Hälfte des Netzwerks erreichbar. Ja, also weil das mit MAC-Adressen, ging nur die Hälfte des Netzwerks war erreichbar und das war natürlich mega blöd, weil die ganzen Leute auf dem Teppich stehen. Wann funktioniert das denn wieder? Wie ich auch vorhin erzählt hatte, bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich diese große Datenbank betreut habe, da war es dann auch tatsächlich so, dass wenn die Datenbank nicht lief, ja, die große wichtige Applikation nicht lief, dann konnten eben 140 Leute alleine daran nicht arbeiten. Und ich will jetzt eigentlich nicht so genau darauf eingehen, was genau da drin geschrieben wurde in der Datenbank, weil dann würde ich zu viel verraten. Deswegen jedenfalls diverse infrastrukturelle Dinge in Deutschlands Infrastruktur funktionieren während dieser Zeit nicht, während diese Datenbank down ist. Und das ist natürlich extrem blöd, weil ein extremer Druck auch auf den Chefs lastet, auf den Sachgebietsleitern und dann Referatsleiter, wie du es bei einer Bundesbehörde hast. Mhm. Und dann ist es so, dass die Chefs und auch andere Mitarbeiter in dein Büro kommen und dich alle 5 Minuten fragen, wann läuft das Ding denn wieder? Was ist denn los? Oder wenn sie überhaupt nichts davon gehört haben, kommen sie erstmal rein, ich habe gehört, ist down, ne? Also die Datenbank ist down. Und das kotzt einen am meisten dann an. Dann ist wirklich die Situation, du brauchst deine Ruhe meistens, um die Sachen zu lösen.
Stimmt, kenne ich auch gut, ja.
Ne? Also. Und dann musste echt sagen, nee, Leute, lasst mich mal bitte in Ruhe, es geht dadurch nicht schneller, wenn ihr fragt, ne? Und dann, das ist auch immer so eine Situation, wenn die Leute fragen, wann läuft denn was wieder, das finde ich ganz schrecklich. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Ich kann es verstehen, wenn die Leute das fragen. Ich kann es absolut nachvollziehen, nur mich nervt es trotzdem.
Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Das sind ja auch die Dinge, auf die man nicht vorbereitet wird in einer Ausbildung oder so, ne?
Genau.
Also, das ist genau das, da wirst in eine Situation geworfen, die vielleicht einmalig ist in dieser Art und Weise.
Genau. Worauf du auch nicht vorbereitet wirst, ist, ich persönlich hatte am Anfang das Riesenproblem, als ich dann fertig war mit der Ausbildung und die ersten Sachen an produktiven Systemen gemacht habe, dass ich immer so dieses, ich hatte immer ein blödes Gefühl, wenn ich mich per SSH auf die Produktivmaschinen aufgeschaltet habe und irgendwas eingetippt hat, auch sei es was völlig Ungefährliches. Ich hatte immer ein blödes Gefühl dabei, weil du hast Angst, gerade bei Linux- und Unix-Systemen, die fragen ja nicht nach, wenn du irgendwas machen willst.
Oh ja, oh ja.
Ne? Und deswegen, du musst dir immer im Klaren sein, was du gerade eintippst. Und das musst du dir bewusst machen, wirklich bewusst machen. Was macht dieser Befehl jetzt eigentlich?
Und wenn du diesen RM-Befehl eingibst, 3-mal checken, mindestens.
Ja, bist du im richtigen Directory oder machst du jetzt relativen oder absoluten Pfad? Was machst du hier eigentlich gerade? Und das musst du immer wieder reflektieren, während du auf Produktivmaschinen arbeitest. Weil also bei einer Testmaschine ist das egal. Dann hast du was gelöscht. Ja gut, mein Gott, ist halt nur eine Testmaschine. Aber bei Produktivsachen, da musst du echt höllisch aufpassen. Und das hat mich am Anfang extrem daran gehindert, wirklich kreativ, also wie soll ich es erwähnen, also kreativ auf diesen Maschinen zu arbeiten, ja, weil ich vorsichtig sein wollte. Mittlerweile habe ich da zwar immer noch Respekt vor, aber keinen, lange nicht so großen wie vorher. Ich achte natürlich immer noch drauf, was ich antippe und bla bla bla, aber es ist einfach, ich bin jetzt.
Ist gewohnt, ganz einfach.
Ist gewohnt, genau.
Ja.
Du hast eine Verantwortung und damit musst du umgehen können.
Würdest du sagen, dass da auch ein psychischer Druck da ist, den du vorher so nicht erwartet hast?
Ja, für mich persönlich schon. Das ist nicht bei jedem so. Und ein Admin, der 30 Jahre im Job ist, dem ist das auch egal, der macht das dann einfach. Oder es ist auch eine ganz andere Beziehung, die du zu dem System hast, was du gerade, worauf du gerade dich verbindest zum Beispiel, ob du das selber aufgebaut hast oder nicht. In den meisten Firmen kommst du ja irgendwo hin und wirst dann angearbeitet von deinen Kollegen und die erklären dir dann, wie das System funktioniert und bla bla bla. Aber solange du es nicht selber aufgesetzt hast, ist bei mir zumindest immer diese Berührungsangst, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, weil du weißt ja im Endeffekt nicht, ob vielleicht nicht Einstellung XY von dem Kollegen damals gesetzt wurde oder nicht. Klar, du kannst aber nicht immer nachgucken. Also es kommt halt immer drauf an. Und deswegen, wenn du das selber aufgebaut hast, ich habe ja jetzt auch schon einige Sachen selbst aufgebaut, mit denen bin ich viel legerer, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken kann, wenn ich auf den verbinde und irgendwas als Root mache. Deswegen, also du hast recht, es ist ein psychischer Druck, der dazukommt und den ich auch so vorher nicht, mit dem ich vorher nicht gerechnet habe. Auch in der Ausbildung wenig in Kontakt gekommen bin, weil wir wenig auf Produktivmaschinen logischerweise gemacht haben, weißt du?
Weil halt alle Fehler gemacht haben und man sich das gar nicht leisten konnte, ne?
Ja, also musste. Ich kann aber auch verstehen, wenn ein 30-jähriger Admin ein Problem hat, einen Azubi, der seit einem Jahr da ist, auf irgendwelche Produktivmaschinen zu lassen. Das würde ich nämlich auch nicht machen, einfach so. Ja, also das zu der Frage von dir, Joe.
Cool, ja. Dann hätte ich noch mal eine ganz kurze Frage, wenn man schon ganz kurz bei der Ausbildung war. Was für Inhalte hast du denn in deiner Fachinformatiker-Ausbildung?
Das ist ziemlich breit aufgestellt. Man muss dazu sagen, dass die Fachinformatiker-Ausbildung hat mehrere Richtungen. Also einmal, es gibt 4 IT-Berufe in Deutschland in der Hinsicht. Und zwar gibt es einmal, wie gesagt, den Fachinformatiker Systemintegration, dann Fachrichtung Anwendungsentwicklung, dann gibt es den IT-Systemelektroniker und den IT-Systemkaufmann, Kauffrau. So.
Also
diese
eher über deinen erstmal.
Ja, ja, nein, pass auf. Das, ja. Ich muss aber ausholen, damit ich dir das erklären kann. Ja, okay. Und diese vier Berufe werden von der IHK, das ist ja ein Beruf, der von der Industrie- und Handelskammer überwacht wird oder ausgebildet wird, werden quasi zusammengesehen ziemlich, als einfach die IT-Berufe. Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war die Frage?
Was du einfach für Themen lernst, quasi.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, alles gut, geht super. Mir auch manchmal.
Und einige Themen sind eben deckungsgleich bei diesen vier Berufen. Beispielsweise Projektmanagement müssen alle diese vier Berufe lernen. Das heißt, du hast einen relativ großen Anteil an Projektmanagement. Da lernst du dann, wie du ein Projekt von Anfang bis Ende durchführst mit den verschiedenen Phasen, Budgetplanung und so weiter und so fort. Dann hast du einen relativ großen Wirtschaftsteil. Da gibt es auch einen eigenen Prüfungsteil zu, später in der Abschlussprüfung dann. Da geht es dann darum, welche Formen gibt es, also GmbH, AG, GmbH und KKG und so weiter. Das bereitet dich wahrscheinlich dann darauf vor, wenn du irgendwann mal eine Firma gründen willst. Ich habe das nicht verstanden, warum man so viel darüber lernen muss, und mich hat es immer angekotzt, weil ich eigentlich nur IT machen wollte. Aber das gehört einfach dazu. Dann müssen wir selbst als Systemintegratoren mussten wir einen relativ großen Teil Anwendungsentwicklung mitmachen. Bei unserer Berufsschule haben wir C-Sharp da gelernt, weil unser Anwendungsentwicklungslehrer das dann wohl ganz toll fand. Algorithmik, also Algorithmen. Dann natürlich ein Riesenteil ist natürlich, und das ist auch richtig so, ist Informations- und informationstechnische Systeme. So hieß das Fach, glaube ich. Und da hast du dann alles gelernt von.
Von was? Du brichst gerade ab.
Von IP-Adressen, wenn ich meine.
Ah, bist.
Wei.
Bist gerade nicht da.
Oh. Okay.
Sag nochmal was. Jetzt bist du wieder da.
Jetzt bin ich wieder da.
Ja.
Jetzt siehst du das, was ich vorhin erwähnt hatte.
Kein Problem.
Da lernst du dann, also in Informations- und Telekommunikationssysteme lernst du dann von IP-Adressen über Hardware, über wie funktioniert eine CPU. In etwa so wie du das lernst, John, aber etwas ein bisschen mehr von oben betrachtet. Also wir gehen nicht so tief rein, wie ihr das macht bei dem Thema.
Nee, wir haben jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr nur Caches gelernt in der Hinsicht, ja. Wie ist ein Prozessor in der Hinsicht organisiert? Ich muss sagen, es ist super spannend. Es macht mir auch super viel Spaß. Aber alleine, wie halt solche Dateien quasi dann halt zwischen Arbeitsspeicher, den verschiedenen Caches und so weiter halt hin und her geschoben werden, wie das mit dem Multithreading genau funktioniert, was es da für Arten gibt und so weiter. Das war auch super spannend. Aber ja, ganz, ganz andere Richtung als du jetzt, ne?
Genau, dann haben wir natürlich, also wir hatten auch zum Glück, das ist nicht selbstverständlich, hatten wir bei uns einen Lehrer in der Berufsschule, der Linux macht. Das heißt, der hat dann die ganzen Leute, meine Berufsschulklasse, mal rangeführt an das Linux-Thema. Da haben wir mal dann mit Sachen begonnen wie Debian installieren. Also es ging ganz von Start an und haben dann diverse, er hat uns wirklich eigentlich einen guten Einblick in die Welt gegeben. Und für die Leute, die damals noch nie was mit zu tun hatten, weil es ist wirklich so, die meisten Informatiker, also Fachinformatiker, die Ausbildung anfangen, haben keinen Kontakt zu Linux. Ja, wir waren drei Leute bei uns in der Klasse von 30, die damit schon mal was zu tun gehabt haben. Und dann auch die anderen natürlich den anderen geholfen haben beim Start. Und die meisten hatten echt Probleme damit irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall sich einfach umzustellen. Jedenfalls, das wird dann auch durchgenommen. Also Betriebssysteme, wie geht man damit um? Dann haben wir für Windows, haben wir mal einen Domain-Controller aufgesetzt. Also auch relativ praxisnahe Sachen. Natürlich die Standard-Netzwerkdienste, DNS, DHCP, wie das alles funktioniert, auch wirklich mit Protokollausschnitten. Mhm. Das heißt, da musstest du dann einen Hexdump, musstest du übersetzen quasi in menschliche Sachen und musstest dann sagen, was für ein Protokoll ist das? Unterschied von TCP, UDP und dann das OSI-Modell. Also das sind einfach so Begriffe und die müssen auch wirklich sitzen. Also für denjenigen, der sich das mal überlegt, mal zu machen, Netzwerken ist quasi das A und O des Berufs. Also Netzwerk ist echt sehr bedeutend in dem Beruf. Und natürlich auch Festplatten, also wie ist eine Festplatte aufgebaut? RAIDs. RAID ist ein ganz tolles Thema, da sind die Prüfer immer ganz scharf drauf. Also solche Dinge haben wir dann da quasi gelernt. Solche Dinge wurden uns beigebracht.
Cool, okay, schön. Dann wären wir quasi von der Ausbildung jetzt erstmal fertig, oder? Oder hast du noch eine Frage, Joe?
Nee, also Was mich interessieren würde, ob du auch mal überlegt hast, weil du gerade vorhin gesagt hast, dass mit der ganzen Ausbildung in Richtung, wie gründet man eine Firma und sowas. Es gibt ja auch Leute, die machen sowas und machen sich dann selbstständig und springen dann auch ein bisschen sozusagen als Nothelfer, ne? Also hast du dir sowas schon mal überlegt oder bist du lieber im sicheren Hafen?
Ich bin, habe ich mir auch schon überlegt, ich bin gerne der Inhouse-Admin, so heißt das ja quasi, dass wenn du bist ganz normal bei einer Firma angestellt als Administrator, so das ist der klassische Inhouse-Admin. Der Vorteil, den ich daran sehe, ist, du kennst das System, du kennst das Netzwerk nach einer gewissen Zeit dann hoffentlich in- und auswendig, was sehr empfehlenswert ist. Du kannst sofort sagen, wenn ein Problem auftritt, ah, das könnte daran liegen. Und du machst dann halt einfach selber Änderungen. Jetzt gibt es dann natürlich auch das Modell, dass du Consultant wirst, ergo du bist bei einer Firma angestellt, die für andere Firmen IT-Dienstleistungen macht.
Ja, sowas meinte ich.
Ne? Das ist super beliebt bei den Leuten. Ich habe das nie verstanden, warum das so toll sein soll. Ich bin lieber einer, der sein gewohntes Arbeitsumfeld hat. Das ist aber auch eine persönliche Sache, wirklich eine sehr persönliche Sache, ob du lieber alle 2 Monate bei einem anderen Kunden bist und Projekte durchführst oder ob du bei dir auf der Arbeit sitzt und deine tägliche Arbeit erledigst. Und ich bin einfach mehr der Typ, der gerne seinen geregelten Arbeitsalltag hat und nicht zu Kunden fahren muss oder sowas. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber ja, die Verlockung auch mit selbstständig machen ist da, gerade auch im Open Source Bereich. Ich habe einen Bekannten von mir, der hat das jetzt gewagt und der wird mit Aufträgen mittlerweile dann überflutet. Aber da können wir gleich noch zukommen, wenn ich über die Situation berichte, wie es aktuell auf dem Arbeitsmarkt aussieht.
Ich hätte noch mal eine Frage, und zwar, du arbeitest ja su super viel mit Linux, beziehungsweise ist ja eigentlich auch dein Steckenpferd im Beruf, was ich absolut cool finde, und vielleicht kann ich das ja auch am Ende so umsetzen. Mit welchen Distros arbeitest denn du so, und welche ist denn davon deine Lieblingsdistro, wenn man das so nennen darf?
Also ich muss so anfangen. Komme ich aus dem Debian-Umfeld und nicht Ubuntu, Linux Mint oder sonst welche Derivate. Ich bin wirklich eigentlich so ein steingemeißelter Debianer eigentlich. Beruflich kommst du allerdings nicht darum, die Red Hat-Seite zu sehen. Also es sind ja diese zwei großen Seiten, würde ich jetzt mal so betiteln. Und die Red Hat-Seite darf man nicht unterschätzen, ist in beruflichen oder generell in Business-Sachen ist die sehr, sehr vertreten. Nahezu jede Firma, die ich kenne, arbeitet damit und hat das als Standarddistribution. Mein erster Arbeitgeber hat auch Red Hat nur eingesetzt, Red Hat Enterprise Linux 6, 7 und dann jetzt auch 8. Wir aktuell, bei meinem aktuellen Arbeitgeber, setzen für ganz wenige Systeme Debian ein, weil es andere diverse Vorteile mit sich bringt. Und eigentlich setzen wir aber größtenteils auf CentOS. Also CentOS 7 und jetzt auch haben wir auch ein paar Achter schon aufgesetzt und das ist so unser Steckenpferd. Wir planen aber auch dann irgendwann mal Red Hat wirklich zu kaufen als Distribution, weil du eben den Support mit dabei hast. Und da werden wir, glaube ich, auch noch drüber reden, über die Kommerzialisierung des Ganzen. Jedenfalls aktuell CentOS und auf meinem Arbeitsplatzrechner. Viele Firmen erlauben nicht, etwas anderes als Windows zu benutzen, weil Windows diverse Vorteile mit sich bringt, wenn man so eine Domäne hat. Ja? Dann kannst du das Ding ja super schön konfigurieren, den Arbeitsplatzrechner mit Group Policies und so weiter und so fort. Also du kannst den Rechner perfekt anpassen auf deine Firma und dann ausrollen für deine Mitarbeiter. Das haben wir nicht, weil wir relativ offen sind. Wir haben auch das Konzept Bring Your Own Device theoretisch. Also ich könnte theoretisch meinen privaten Laptop mitbringen und dann in unser Netzwerk und damit arbeiten. Aber ich habe auf meinem Arbeitsplatzrechner habe ich Fedora aktuell, weil ich administriere RPM-basierte Distros. Dann will ich also auch auf meinem Arbeitsplatzrechner eine RPM-basierte Distro haben. Privat jetzt wie gesagt, ich komme von Debian, bin mittlerweile aber dann etwas instabiler unterwegs mit Pop-OS. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja, das ist ein
Von System 76.
Ubuntu-Derivat.
Richtig, richtig. Das
Ah,
ist ein
cool.
Ubuntu-Derivat. Und der einzige Grund, warum ich das nutze, ist, weil es benutzerfreundlich ist. Weil ich selbst, also man muss so sagen, wenn ich in meinem Job mit so vielen Problemen, was Linux angeht, konfrontiert werde, dann hat man irgendwann zu Hause, hat man keine Lust mehr, sondern einfach, ich will einfach nur das System aufsetzen und dann, dass es funktioniert. Ne?
Also du bastelst nicht bis Mitternacht an Gentoo rum.
Gentoo habe ich tatsächlich noch nie angefasst. Ich hatte auf einigen Laptops hatte ich schon Arch laufen. Das ist auch immer, hat mich nie enttäuscht oder so, aber ich bin immer wieder zurückgekehrt, privat zumindest zu Debian-based Distros. Und ja, ich würde auch sagen, das ist noch so meine Lieblingsdistro, ist auf jeden Fall Debian. Für meine privaten Server, ich hoste ja auch für meine Kumpel Mail-Server und Webseiten und so weiter, setze ich auch Debian momentan ein. Und zwar, ich bin ein Fan von stabiler Software. Also ich bin der Meinung, oder ich für Serversysteme würde ich nie was anderes als Debian oder CentOS nehmen. Niemals. Weil es ist stabil. Ja? Die Distro-Macher oder die Firmen, die dahinter stecken teils, die machen sich hoffentlich Gedanken dann darüber, welche Paketversion wir jetzt nehmen oder nicht. Ich bin immer der Fan davon, ich nehme dann etwas ältere Pakete, habe aber dafür die unglaubliche Stabilität eines wunderbaren Linux-Systems. Und das habe ich bei Bleeding-Edge-Software einfach nicht. Das ist zumindest nicht garantiert.
Ich denke, ne? Ist nicht garantiert. Ja.
Das ist so meine Einstellung. Du könntest aber theoretisch Interesse am Bleeding Edge haben, ne? Weil das genau das triffst du ja in der Arbeitswelt nicht an. Genau. Das meine ich jetzt damit. Aber ja. Du sagst, nee, ich will da lieber meine Ruhe auch im privaten Bereich haben.
Genau, ich will meine Ruhe im privaten Bereich haben. Mit Fedora war jetzt auch mehr so ein Experiment, weil es ist ja schon ein bisschen mehr Bleeding Edge als CentOS zum Beispiel. Im Vergleich dazu ist es sehr Bleeding Edge. Und ich bin super zufrieden. Ich bin super positiv überrascht. Ich habe Fedora 30 KDE auf der Arbeit. Und meine Güte, ich bin echt überrascht, wie stabil das doch ist. Vielleicht steige ich auch privat mal irgendwann auf Fedora um. Mal schauen.
Ja, super cool. Wenn du dich auch so anhörst, ist das doch, hört sich doch super an, ja.
Schön. Ja, das wäre leider schon das Ende der Audiodatei gewesen. Erstens hört ihr mich ein bisschen schlechter und zweitens, ja, das Ende des Podcasts tritt ein bisschen früher ein, auch als wir uns das dachten. Ihr habt leider eine Viertelstunde somit am Ende verpasst. Das tut mir sehr, sehr leid. Ich werde euch nochmal ganz kurz zusammenfassen, über was wir so geredet haben. Also wir kamen dann auf Marks Arbeitssituation zu sprechen, also zum Beispiel auch, was er verdient. Er hat gemeint, dass er so zwischen 40.000 und 50.000 Euro pro Jahr verdient. Das ist eigentlich schon eine gute Menge. Und ja, in der Hinsicht, genau, kann man sich damit eigentlich schon ganz gut sehen lassen. Und der Arbeitsmarkt für Systemadministratoren ist momentan wirklich super, ich sag mal, dünn, beziehungsweise es werden eigentlich solche Leute händeringend gesucht. Und zum Beispiel hat er ein Profil auf Xing, glaube ich, angelegt. Und da bekommt er irgendwie so alle zwei Wochen irgendwelche Anfragen, wo er dann für verschiedene, ich sag mal, Anstalten da arbeiten kann, beziehungsweise einfach Firmen. Ja, also, falls ihr irgendwie mal mit dem Gedanken spielt, in die Richtung Systemadministration was zu machen und euch das Spaß macht und euch vorausgesetzt vielleicht auch noch Linux ein bisschen Spaß macht, dann könnt ihr euch das, glaube ich, wirklich mal überlegen. Ja, also, werden händeringend gesucht, IT-Leute. Du kannst dir quasi den Job selber aussuchen. Ist eigentlich ganz cool, hat Mark gemeint. Und ja, ansonsten ist er natürlich, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, wirklich komplett begeistert von seinem Beruf und macht es auch wirklich sehr, sehr gerne und mit Leidenschaft. Ja, das wäre es erstmal grob, das, was wir zum Markt zu sagen haben, beziehungsweise ich am Ende. Und erstmal nochmal vielen, 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 vielen Dank, Marc, dass du das alles hier mitgemacht hast. Uns war es eine mega Ehre für eigentlich eine Premiere in dem Podcast, wo wir einen Gast dabei hatten. Wenn ihr wollt, dass wir noch eine zweite Folge aufnehmen, weil wir haben wieder super, super viel nicht geschafft, dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare beziehungsweise per E-Mail. Die E-Mail ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt, falls ihr das über einen RSS-Feed oder so anhört. Und ja, eigentlich viel, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Schreibt gerne eure Fragen an Marc rein. Vielleicht wird es noch eine zweite Folge geben mit Marc, wenn ihr genug Lust habt. Das heißt, schreibt das gerne auch rein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische nächste Woche wieder. Und beziehungsweise wir hören uns alle. Und ja, nochmal großes, großes Sorry. War wirklich nicht schön. Und glaubt mir, ich ärgere mich besonders bei dieser Folge mit einem Gast auch ziemlich. Ja, euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!